Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zum aktuellen D-Talk in dNews24 begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Thomas Glaf. Er ist Gründer und Geschäftsführer des Verlags Mediasorts in München und er ist außerdem noch Schriftsteller, Fotograf, anderweitig unternehmerisch tätig und Coach. Guten Tag, Herr Glaf.
Herr Müller, herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Glaf, erlauben Sie mir die etwas persönliche Frage: Schlafen Sie gut und ausreichend?
Aber ich würde sagen, ja. Vielleicht nicht immer, wenn man noch als Schriftsteller unterwegs ist, kann es einem passieren. Ich bin eher der Nachtmensch, also ich schreibe dann schon auch mal bis Mitternacht und dann geht man ins Bett, aber das Buch lässt einen nicht los und dann werden Sie irgendwann um 3 Uhr wach und denken sich, das muss ich jetzt sofort aufschreiben, weil das brauche ich. Aber normalerweise schlafe ich gut und durch.
Ich habe ein Smartphone, auf dem kann man auf dem Display mit einem Stift schreiben. Das hat auch einen Nachtmodus. Das liegt immer bei mir am Schreibtisch und vielleicht kann ich Ihnen da mal schicken, was das für eins ist. Dann können Sie nachts da Ihre Gedanken festhalten.
Ja, bis jetzt mache ich es relativ altmodisch. Also ich habe noch ein tatsächlich ledergebundenes Buch neben mir liegen und ein Stift.
Ah, okay.
Und es wird noch ganz altmodisch gemacht. Meine Frau hat einen hervorragenden Schlaf, die wird mich wach, wenn ich schnell die Lampe anmache.
Herr Glaf, Sie haben den Verlag Mediasorts gegründet. Wie gesagt, im Vorgespräch hatte ich das schon erwähnt. Vom Augenschein her sind Sie schon knapp über 50. Wie kommt man darauf, im Alter, in dem Sie sind, vielleicht wir beide sind, nicht an die Rente mit 63 zu denken, sondern mal was Neues anzufangen?
Der Gedanke an was Neues hat mich, sagen wir mal so, der Gedanke an Neues hat mein ganzes Leben bestimmt. Also ich bin durch sehr viele unterschiedliche Leben durchgegangen. Ich habe auch sehr viel unterschiedliche Sachen gemacht. Im Großen und Ganzen immer im Bereich Unternehmenskommunikation, Unternehmensberatung. Das ist auch heute noch der Backbone zum Verlag. Also einen Verlag zu gründen und in die Profitabilität zu führen, das ist in Deutschland, auch in Österreich nicht ganz so einfach. Zu dem Verlag sind meine Frau und ich so ein bisschen gekommen wie die berühmte Jungfrau zum Kind. Wir haben beide jahrelang in der Jugendarbeit gearbeitet, also meine Frau professionell als Geschäftsführerin einer Jugendstelle und ich sozusagen als Quotenehrenamtlicher. Und wir haben immer das Privileg gehabt, große Jugendfahrten nach Rom mitzuleiten. Also mit groß heißt über 3.500 Teilnehmer. Dorothea hat
Pro Reise? Nein.
pro Reise, ja.
3.500. Wow.
Ja, wir sind zum Teil mit 70 Bussen nach Rom gefahren.
Donnerwetter.
Das sind diözesane Wallfahrten. Also wir waren da für das Bistum München und Freising tätig. Dorothea hat die Logistik im Hintergrund gemacht. Und ich kenne Rom sehr gut. Also ich bin seit über 50 Jahren regelmäßig in Rom. Ich spreche auch die Sprache. Und ich habe halt meine Kontakte vor Ort genutzt und wurde dann irgendwann mal gebeten, ob ich ein paar Touren zusammenstellen konnte für Rom. Irgendwann kam dann Gedanke, da könnte ja mal einen Reiseführer draus machen. So für Jugendgruppen, junge Familien, so knackige Touren, die kurz sind, spannend sind, unterhaltsam sind. Da haben wir einen Verlag gesucht für diesen Führer, den wir machen wollten, der zudem auch praktisch sein sollte. Also wir hatten uns eine Ringbindung gedacht, dass man das einfach direkt umblättern kann. Auf der einen Seite die Karte, auf der anderen Seite der Text. Funktioniert auch prima. Nur kein Verlag wollte das. Darauf habe ich dann gedacht, na gut, machen wir halt einen Verlag auf. Also am Anfang stand dieser Reiseführer, der hat sich dann auch im ersten Jahr hervorragend verkauft. Und dann haben wir gemerkt, wir haben einen klassischen Anfängerfehler gemacht. Denn das, was wir als praktisch empfunden haben, haben die Buchhändler als unpraktisch empfunden. Das Ding hatte halt eine Ringbindung. Das heißt, es hatte keinen richtigen Buchrücken. Damit kann man das nicht in ein Bücherregal stellen. Und damit waren wir im Buchhandel kaum vertreten. Also wir haben natürlich diesen Führer online über unseren Verlagsshop verkauft, aber wir waren kaum im Buchhandel. Dieses Jahr, ich bin immer noch im nächsten Jahr mental. Dieses Jahr kommt die Neuauflage im Frühjahr raus zur Leipziger Buchmesse. Und wir haben jetzt einen Drucker gefunden, der tatsächlich die sozusagen die eierlegende Wollmilchsau praktizieren kann. Also wir haben nach wie vor eine Ringbindung, dass man das Ding komplett umlegen kann, aber wir haben auch einen Buchrücken, dass man es im Regal stellen kann. Das war der Anfang von dem Verlag. Als nächstes haben wir dann meine Kriminalromane sozusagen heimgeholt. Also wir haben die Rechte zurückgekauft und haben die Serien neu aufgelegt. Dann kam eine zweite Serie von Kriminalromanen. Das ist so ein bisschen das finanzielle Rückgrat des Verlags, denn mit Krimis können sie einfach in Deutschland Geld verdienen. Und dann haben wir angefangen mit Belletristik und so ein bisschen mit erzählendem Sachbuch. Da hatten wir dann letztes Jahr wirklich den Durchbruch, sage ich jetzt mal. Da haben wir dann auch die Pressearbeit neu organisiert. Wir haben den Vertrieb neu organisiert. Und jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht. Die große Herausforderung für alle kleineren und mittelständischen Verlage ist einfach, in den Buchhandel zu kommen, weil die Konzentration sowohl im Buchhandel wie auch im Verlagswesen schreitet einfach immer weiter voran. Also es gibt in Deutschland vielleicht noch bei den großen bekannten Verlagen halbes Dutzend, vielleicht noch ein Dutzend unabhängige. Das sind so ein paar bekannte Namen. CH Beck in München, Hansa in München, Suhrkamp, Mare, Dumont. Aber die meisten anderen, die man als Namen kennt, sei es jetzt Goldmann, Heyne, Bastei-Lübbe, die gehören alle zu drei Großgruppen. Und im Buchhandel ist es nicht anders. Und für die Kleinen ist es halt schwierig, tatsächlich in den Handel, ins Schaufenster zu kommen und damit wahrgenommen zu werden. Das, sag ich mal, ist unsere große Herausforderung.
Ein anderer wird ja wahrscheinlich auch sein, dass der Buchdruck immer teurer wird und dass eben auch viele gar nicht mehr lesen wollen oder gar nicht mehr die Muße aufbringen, lesen zu können. Ich rede jetzt gar nicht von der PISA-Studie, die vor ein paar Monaten erschienen ist, sondern einfach, man braucht ja auch, um ein Buch zu lesen, einen gewissen Abstand zum Alltagsleben, muss mal das Smartphone aus der Hand legen und den Fernseher ausschalten. Sonst macht das Lesen ja auch keinen Spaß.
Das ist richtig, wobei wir da durchaus unterschiedliche Tendenzen erleben. Das ist natürlich genreabhängig. Also mit dem, was wir machen, richten wir uns sozusagen an eher eine etwas ältere Leserschaft. In dem Bereich Krimi ist die jüngere Leserschaft eher beim Thriller. Das, was wir an Belletristik machen, richtet sich auch eher an das, was man früher mal Bildungsbürgertum nannte. Aber um Ihnen ein Beispiel zu nennen, bei der letztjährigen Leipziger Buchmesse sind aus meiner älteren Warte hätte ich es fast gesagt, die Kids, aber sind die 14- bis 22-Jährigen schon morgens um 11 mit solchen Stößen Fantasy-Büchern rumgelaufen. Und die einzigen, die in der Leipziger Buchmesse, also von uns Unabhängigen, richtig Kohle gemacht haben, das waren die Kolleginnen und Kollegen, die Fantasy produziert haben. Also Fantasy läuft. Es wird nach wie vor gelesen, es wird halt anders gelesen. Aber ich meine, wenn wir uns anschauen, auch im 19. Jahrhundert gab es die Gartenlaube, die wurde auch gelesen und die wurde 10.000-fach gedruckt. Ich habe diesen deutschen Unterschied zwischen E und U nie so ganz verstanden, diese strikte Trennung im Buchhandel zwischen Unterhaltung und ernster Literatur. Wenn Sie Martin Amis nehmen, ist für mich ein wunderbarer Autor, lässt sich auch hervorragend lesen, ist amüsant, unterhaltsam, aber schreibt hervorragendes Englisch. Trotzdem in Deutschland wäre, wenn das ein deutscher Autor wäre, der wäre in Deutschland in das Kastel U gesteckt worden. Weil er Engländer ist, ist er Literatur. Und da war es Literatur verkauft.
Herr Graf, Sie haben in Ihrem Verlag Mediasorts das Buch Sumpffieber herausgebracht. Es ist geschrieben worden von Vicente Blasco Ibáñez, ein Republikaner im monarchistischen Spanien, ein Politiker, der auch mal in Argentinien gelebt und gewirkt hat. Und der habe ich Ihrer Verlagsinformation entnommen, dessen Bücher auch zum Teil Vorlagen für Rodolfo Valentino-Filme waren. Wie kommt man auf so einen Schriftsteller? Wie kommt man auf so ein Buch? Suchen Sie da extra danach oder wird Ihnen das angetragen oder ist das sozusagen Ihre Nebenbeilektüre, wenn Sie sonst nichts zu tun haben?
Letzteres kann durchaus passieren. In dem Fall ist es so, dass wir uns hier im Team überlegt haben, wir würden ganz gerne etwas machen zur vergessenen Moderne. Also es gibt ja sehr viele Autoren, die, sagen wir mal, zwischen 1860 und dem Beginn des Ersten Weltkriegs Dinge geschrieben haben, die durchaus schon in die Moderne weisen, also die über den speziell vor der Jahrhundert, vor der Jahrhundertwende, Naturalismus, Realismus, die schon darüber hinausgewiesen haben. Und sowas haben wir eigentlich gesucht. Und dabei sind wir eigentlich auch, sind wir auf Blasco Ibáñez gestoßen, der gerade in seinen frühen Romanen, und das ist von seinen drei frühen Romanen wahrscheinlich der beste, tatsächlich Sozialkritik verbunden hat mit einem einfach spannenden Thema. Natürlich, wir haben auch Kritiken bekommen zu dem Roman, die sagen, ja, also im Prinzip ist das toll und auch die Ausstattung von dem Buch, wir legen Wert auf künstlerische Ausstattung. Aber das Thema ist ein bisschen angestaubt. Wo ich dann sage, ja, okay, das Ding ist spätes 19. Jahrhundert. Aber es ist einfach gesellschaftskritisch. Es hat wunderbare Personencharakterisierungen drin und es beschreibt einfach eine Gesellschaft im Umbruch. Und wir haben gezielt nach solchen Werken gesucht. Also im Frühjahr bringen wir was raus von Richard B. Hoffmann. Das ist österreichischer Autor, Wiener Ferdis Jäckel. Wir bringen den Tod Georgs raus. Das ist ein wenig rezipiertes Werk. Aber aus unserer Sicht, also was unsere Lektoren auch sagen, Lektorinnen sagen, ein ganz herausragendes Werk, das unbedingt verdient, mal wieder auf die Bühne gehoben zu werden. Und Sie haben das Sumpffieber ja da. Also wir arbeiten mit dem Ulmer Künstler und Grafiker Florian Arnold zusammen, der diesem Buch wirklich ein besonderes Flair verleiht einfach und wir hoffen damit natürlich auch dass das Buch im Buchhandel stärker rauskommt, dass Menschen dazu greifen, dass Menschen das Buch lesen. Und das ist eine Reihe, die wir weiter verfolgen werden. Wir haben also auch schon Pläne für den Herbst 2024. Da wird es ein italienischer Roman, auch aus dem späten 19. Jahrhundert, Piccolo Mondo Antico. Haben wir natürlich einen Hintergedanken, also das Partnerland der Frankfurter Buchmesse Ende 2024 ist Italien. Das passt natürlich dann gut ins Programm rein, aber wir werden das weiter verfolgen und werden im Herbst mit einer Reihe zur baltischen Literatur starten, mit einem Roman aus Lettland, die wir dann auch über die Jahre eigentlich aufbauen wollen. Wir finden die lettische Literatur sehr, sehr spannend. Wir hatten während der letzten Frankfurter Buchmesse Gelegenheit, mit Vertretern aus Estland, Lettland, Litauen, Estland, Lettland, Litauen zu sprechen. Und das ist eine sehr interessante Literatur, die auch ein breites Altersspektrum, sage ich jetzt mal, an Schriftstellerinnen und Schriftstellern abbildet.
Ich komme nochmal auf Ihren Vertrieb zurück. Eigentlich müsste doch jede unabhängige Buchhaltung froh sein, dass es sie gibt und dass sie solche Bücher wie das Sumpffieber herausbringen, weil das eben mal nicht Mainstream ist und nicht das ist, was man bei Amazon sofort findet oder was in den großen Ketten, die es überall in den Einkaufsstraßen gibt, Unisono, was die sozusagen nach vorne stellen, weil es sich besonders gut und sofort von alleine verkauft. Aber es ist natürlich ein großer Aufwand, mit immer diesen kleinen Buchhandlungen Einzelgespräche zu führen, stelle ich mir vor.
Ja, es ist ein gewisser Aufwand. Ich meine, Sie haben natürlich eine Vertriebsschiene. Das heißt, wir haben auch Vertriebler, die Buchhandlungen besuchen. Das kostet natürlich. Wir haben mit Buchkontakt auch eine sehr agile, sehr aktive Presseagentur, die das Ganze promotet. Auch das gibt es nicht gratis. Es ist schwierig für mich, das zu beantworten, weil ich möchte natürlich kein Buchhändler-Bashing betreiben. Aber es ist einfach so, dass viele Buchhandlungen orientieren sich tatsächlich am Mainstream. Sie kriegen alles, was auf der Spiegel-Bestsellerliste ist. Sie kriegen vielleicht noch ein bisschen was, was dem Buchhändler, der Buchhändlerin persönlich gefällt. Aber mit dem Außergewöhnlichen, also auch mit unser Grafiker hat auch einen kleinen Verlag und der macht wirklich sehr spannende Sachen, aber halt auch sehr off the beaten track. Das ist nicht das, was ich überall finde. Ich finde es sehr spannend, aber er hat grandiose Schwierigkeiten, das im Buchhandel unterzubringen. Von seinem letzten Herbst, hat mir gestern sein Leid geklagt, hat er vor Weihnachten 3 Exemplare verkauft. Da waren wir ein bisschen besser, aber er betreibt natürlich auch mehr Aufwand. Aber die große Herausforderung für alle unabhängigen Verlage ist, tatsächlich im Buchhandel zu landen. In Österreich haben sie so ein paar Sachen besser geregelt, weil es in Österreich eine Verlagsförderung gibt, eine staatliche Verlagsförderung, die tatsächlich dazu beiträgt, eine kulturelle Vielfalt zu fördern. Sie müssen auch dafür nachweisen, dass sie wirklich ein Verlag sind, dass sie so und so viele Bücher jedes Jahr auf den Markt bringen, aber man greift ihnen so ein bisschen unter die Arme. Ich meine, wir haben das Glück, dass wir auf der einen Seite ein wirklich gut funktionierendes Beratungsunternehmen haben und den Verlag querfinanzieren können. Ich meine, wir möchten natürlich mit dem Verlag auch in solide schwarze Zahlen. Das haben wir uns in einem Dreijahres-, in einem Fünfjahresplan vorgenommen. Und wir denken, dass das auch funktioniert. Aber auf dieser Konferenz letztes Jahr, wo die Unabhängigen sich in Berlin getroffen haben, also so rosig war die Stimmung nicht. Also es gibt eindeutige Aussagen, dass wir wahrscheinlich innerhalb der nächsten 2 Jahre bis zu einem Drittel der wirklich kleinen Unabhängigen verlieren werden. Und wenn wir jetzt mal das Buch als Kulturgut betrachten, dann ist das schon ein grandioser Verlust, weil diese kleinen Verlage halt wirklich, also unbenommen, da wird auch Mist produziert. Ja. Aber es gibt auch wirklich viele kleine Verlage, die einfach Dinge off the mainstream machen, die wertvoll sind und die es auch wert wären, in den Buchhandel zu kommen.
Ja, das sind eine Forderung von Ihnen an die Politik in Deutschland, analog zu Österreich, auch hier Verlagsförderung mal anzudenken und zu schauen, unabhängig von der Schuldenbremse, wo Frau Roth jetzt noch ein paar Millionen herbekommt, um den kleinen Verlagen unter die Arme zu greifen.
Ja, also ich meine, das ist die Diskussion in Deutschland läuft seit Jahren. Es geht dabei auch um den deutschen Verlagspreis, der dann ist schon sehr spannend, wer den immer kriegt, den mehrfach bekommt, warum da ein Großteil so im weiten Umfeld von Berlin landet. Also ich möchte nicht ins Spekulieren kommen, aber wenn Sie mit Leuten aus der Branche sprechen, dann und sie tun das hinter geschlossenen Türen und nicht vor der Kamera und vielleicht beim Glas Rotwein, dann werden einige Leute ihr Herz ausschütten. Die Preisfrage ist, wo macht man nur, das was man auf Englisch so schön Lip Service nennt und wo greift man einer Branche wirklich unter die Arme? Also ich bin mit Leib und Seele wirklich Unternehmer. Ich sage eigentlich, wir müssen das selber schaffen. Aber ich weiß auch von vielen Kolleginnen und Kollegen, denen einfach ihre Bücher wichtig sind und die jetzt nicht unbedingt geboren und Unternehmer sind, die auch einfach nicht das Kapital im Kreuz haben, das mal mitzustellen. Und da würde ich sagen, wäre es schon nicht schlecht, wenn man immer erzählt von kultureller Vielfalt, wenn man da mal etwas fände, um diesen kleinen Verlagen, die wirklich spannende Sachen machen, unter die Arme zu greifen.
Na, dann schauen wir mal, ob uns Frau Roth oder ob Frau Roth Sie erhört und sich nicht nur in Lipservice ergeht. Das war das Gespräch mit Thomas Glav. In seinem Verlag Mediathorts ist das Buch Sumpffieber erschienen. Eine Reihe, die neu entstanden ist und die weitergeführt wird mit Autoren auch aus anderen Ländern, aus Österreich und Italien. Herr Glav, ich danke Ihnen sehr. Und ich werde mal gucken,
Ihnen
wo
für
ich
die
ein Glas
Gelegenheit
Rot.
zum Gespräch.
Bitte?
Ich danke Ihnen für die Gelegenheit zum Gespräch.
Ich schaue mal, wo ich ein Glas Rotwein auftreibe, damit wir dann sozusagen ohne Kamera mit einem Glas Rotwein nochmal sprechen können.
Wir sind ab und an in Wien. Sollte sich einrichten lassen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Bis bald.
Herzlichen Dank, bis bald.